Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Und heute nicht im Hummelmodus,
sondern am Großglockner beim Race Around Austria.
Bevor man den Großglockner überhaupt in Angriff nehmen kann, muss man zuerst einmal nach Heiligenblut und das ist auch schon auf über 1200 Meter.
Und bis man nach Heiligenblut kommt, hat man in dem Fall, wir befinden uns ja im Race Around Austria, auch schon weit über 1000 Kilometer seit dem Start in die Viers und das hat natürlich die Auffahrt nicht einfacher gemacht.
Passt, super Stabs bist du jetzt gefahren. Lesach, da sind wir das erste Mal jetzt bei Tag durchgefahren. Ist gar nicht so schlecht gelaufen, muss ich sagen.
Es war voll geil, wir haben ein super Wetter gehabt. Und da hat sich auf der Mörder hieß drinnen. Und auch viel Regen, heute war es ganz, ganz gut. Und ja, was jetzt schon ist, die vielen Rennen da, alles gescheitert die Knie, also
aber unterm Strich kann man sagen, du hast dich ein bisschen versöhnt wieder mit dem Laser da jetzt. Nachdem du das erste Mal kein Tag gefahren bist.
Es ist leider so eine wirklich schöne Gegend. Wenn man einen Kronen Dreier macht, dann muss der Strömer nicht mehr hin.
Stimmt, ja.
Dann haben wir ein paar Fans gehabt, ein paar Freunde, die uns besucht haben. Das macht dann ja gleich viel angenehmer. Allerdings war die Unterstützung von der Berichter viel, da haben die alle so viel schon gedreht mit Sanktionen, weil wir ja quasi die Erkenntnis unterstützen, die hat viel.
Wenn man über das Lesachtal schon so viel erzählen kann, dann kann man über den Großglockner sicher noch viel mehr erzählen.
Ja, über den Großglockner gibt es wahnsinnig viel zu erzählen. Deswegen haben wir gesagt, dass wir eine eigene Episode dem höchsten Pass in Österreich widmen. Und ich glaube, es wäre wieder mal ein ganz guter Zeitpunkt, um über das Race Around Austria und die Zwischenstände zu berichten. Wir sind ja dort eingefahren, auf Platz 1 liegend und die Abstände zu den Verfolgern waren ja in dem Moment sehr vielversprechend.
Am Fuße des Glockners waren wir, warst du, 41 Stunden unterwegs. Und es waren 1240 Kilometer, immer noch mit einem beachtlichen 30er-Schnitt.
Und vor allem das, auf was ich immer schaue, weil ich eigentlich auf meinem Garmin Edge-Computer die Kilometer und Höhenmeter eigentlich ausgeblendet. Ich fahre eigentlich nur noch Watt und das waren bis dorthin noch eine Durchschnittsleistung, also Normalized Power von 226 Watt vom Start weg.
Bei der Time Station in Heiligenblut am Fuße des Glockners hast du auf dem Rainer Steinberger 2 Stunden 15 Minuten Vorsprung, auf dem Robert Müller 5 Stunden und nur 10 Minuten hinter dem Robert Müller war der Ralf die Seviskur.
Aber das, was mir persönlich noch wichtiger war, ich war noch eine ganze Stunde schneller als im Jahr 2014, wo ja die erste Rennhälfte so gut gelaufen ist. Das heißt, das, an dem wir uns eigentlich auch orientiert haben, nämlich an meine schnellsten Zeiten der letzten Jahre, da haben wir auch einigen Vorsprung gehabt und dementsprechend gut war eigentlich die Moral, wie es dann nach Heiligenblut richtig in steilen Teil vom Großglockner Anstieg gegangen ist.
Diese berüchtigte Excel-Tabelle, in der ich mich regelmäßig in der Zeile verschaue, da haben wir nicht nur unsere aktuellen Durchgangszeiten und die der Gegner, sondern wir haben uns auch so eine Art Marschtabelle gemacht mit den vergangenen Zeiten und auf der, die wir heuer dabei gehabt haben.
Ich muss ja sagen, du verliest dich auch jetzt da bei der Moderation vom Podcast regelmäßig, also ja, nicht nur im Rennen.
So lange Zahlen und Daten rein, das ist nicht meins. Judex non calculat. Ich habe schon gewusst, was ich mir für ein Studium aussuche. Und heuer haben wir in unserer Excel-Tabelle dabei gehabt die Zeiten von Christoph Strasser 2014 und 2015 sowie die Zeit von Patrick Grüner 2018. Und anhand der drei Zeiten bzw. der Durchgangszeiten an den Timestations haben wir uns ausgerechnet, wie das perfekte, das schnellstmögliche Race Around Austria ausschauen könnte und sind mehr oder weniger zu dem Schluss gekommen, wir müssten eigentlich nur Strasser 2014, die erste Hälfte, und Strasser 2015, die zweite Hälfte, kombinieren und so müssten wir auf 3,5 Tage kommen.
Und wenn es uns gelingt, noch von Patrick Grüner ein bisschen was mitzunehmen, weil der ist 2018 so eine sensationelle Zeit gefahren, wo ich gewusst habe, da kann ich gar nicht hinkommen. Der hat nämlich am letzten Tag durch Vorarlberg und Tirol bis ins Ziel so eine Bombenzeit hingelegt. Das ist sozusagen das für mich als ein bisschen schwergewichtigeren Spezialisten für die Flachpassagen ist das in die Berge nicht realistisch, aber der hat einfach gesagt, was am allerletzten Tag noch drinnen ist. Deswegen haben wir ihn quasi als Referenz auch noch mit dabei gehabt.
Und tatsächlich, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, sind wir ungefähr bei den 3,5 Tagen dann gelandet mit unserer Zielzeit. Das heißt, es ist fast alles aufgegangen.
Aber jetzt reden wir einfach einmal über den Großglockner. Also, wir kennen ja auch schon vom Glocknerman. Da ist man von der anderen Seite gefahren, von der Nordseite, von Salzburg. Und jetzt beim Race Around Austria kommen wir von der Südseite hin. Welche Seiten taugt dir besser?
Es ist so schwierig. Ich bin zweimal im Zuge des Glocknermans gefahren. Einmal von der Südseite und einmal von der Nordseite. Und es ist schwierig. Es sind beide Seiten schwer. Der Vorteil, was für die Südseiten spricht, ist, dass Heiligenblut selbst schon so hoch ist und die Auffahrt einfach kürzer ist von Heiligenblut.
Es sind nur mehr unter Anführungszeichen 1200 Höhenmeter bis zum Hochtor.
Und nur die halbe Strecke im Vergleich. Wenn man von Bruck losfährt, sind es über 30 Kilometer und von Heiligenblut sind es nur mehr 15.
Und vor allem, es gibt dann noch dieses Flachstück. Also man hat die Kaseralm, das ist circa die Hälfte vom Anstieg, dann geht es eine ordentliche Abfahrt nach unten. Ich glaube, das sind 150 Höhenmeter oder so, oder 100 Höhenmeter. Also da kann man sich ordentlich ausrosten und dann geht es im zweiten Teil vom Anstieg. Ich finde, dass die Nordseite ein bisschen lustiger zum Fahren ist. Die hat halt einfach irgendwie eine schönere Atmosphäre und ein richtig cooles Flair. Da hast du eine super Panorama-Aussicht. Da geht ja die Österreich-Rundfahrt drüber mit den Profis, die sich dort immer um einen Glocknerkönig auch matchen. Die hat einfach irgendwie mehr Tradition und die Südseiten finde ich aber ist etwas schwieriger, weil es vielleicht weniger schöne Serpentinen gibt. Da geht es längere Zeit gerade dahin. Es ist trotzdem sehr steil und die Südseiten finde ich persönlich ein bisschen zermürbender.
Also wenn man von seinem Urlaub im Lesachtal noch ein, zwei Tage über hat, weil ich glaube, jetzt werden viele Hörerinnen Urlaub im Lesachtal machen, kann man noch nach Heiligenblut fahren, nach Winklern fahren, nach Bruck oder Zell am See und zwei Tage den Glockner befahren von beiden Seiten und sich selbst eine Meinung dazu bilden.
Was aber einfach auch genial ist, die Wetterunterschiede, die es dort immer gibt, einfach die Temperaturunterschiede durch die Höhe, das ist das eine, aber auch von der Landschaft her, von der Natur her, es ist ja ein Nationalpark, es gibt dort Murmeltiere, es ist dort an einem Tag, wo wenig Verkehr ist, also ein schöner Sommertag am Wochenende ist vielleicht nicht unbedingt zum Radlfahren ganz ideal, aber so wie wir jetzt hinkommen sind, es war unter der Woche und es war eigentlich Nachmittag, es war schon recht kühl, es war bewölkt, man hat schon gemerkt, dass das Wetter langsam umschwingt von herrlichem Sommer auf, ja, wahrscheinlich weniger guten Wetter in die kommenden Stunden und es war einfach nichts los, es war einfach, ich glaube, eine Handvoll Autos im ganzen Anstieg, aber trotzdem waren immer wieder Zuschauer, das war total schön, dass leider einfach zum Race Around Austria aufgekommen, extra am Glockner, um die Fahrer dort anzufeiern und da kann man trotzdem ein bisschen das Ganze genießen, auch wenn es natürlich jetzt halt schon sehr anstrengend ist.
Vor Corona war ganz oben am Hochtor immer die Race Around Austria Fanzone. Da sind sie busseweise von St. Georgen hingefahren und da war immer eine geile Stimmung.
Ja, absolut. Und es war auch heuer dafür eigentlich sehr viel von Tourismus jetzt im Prinzip eingeschränkt war oder nicht gemacht worden ist, war die Stimmung trotzdem gut. Allerdings ist es halt auch so, dass an das nur weniger interessiert. Jetzt im Nachhinein denkt man drüber nach, wie es beim Rennen gelaufen ist, aber in dem Moment nehme ich das zwar wahr, wenn ich da aufhöre, aber es geht mir trotzdem schon sehr viel um meine Leistung, um gut aufzukommen, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten. Und ich denke dort wirklich nicht im Abenteuer- oder Projektmodus, sondern wieder mal im Rennmodus.
Und nicht im Hummelmodus. Aber du hast zwar wichtige und richtige Dinge angesprochen, aber bevor wir dazu gehen, möchte ich noch sagen, den allercoolsten Eindruck, wie ich finde, bei der Auffahrt über die Glocknerstraße, sind die Schneewände rechts und links.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das zumindest ist bleibt
man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 € im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende. Üblicherweise, traditionellerweise wird die Glocknerstraße am 1. Mai eröffnet und davor sind 2 Monate die Schneefräsen unterwegs und dann hat man einfach rechts und links 7, 8, 10 Meter hohe Schneewände und in der Mitte ein Schneisen der Straßen und das finde ich absolut genial.
Das erlebt man halt, wenn man im Training vielleicht tut, ist jetzt im August beim Rennen, wo er ganz oben sieht man noch ein paar Fleckerl Schnee auf den Wiesen, aber direkt am Straßenrand ist jetzt im August nichts mehr.
Klimawandel wahrscheinlich.
Ja, Klimawandel, vor allem auch im Rennen, also da war quasi Wetterumschwung. Und ich habe mir schon gedacht, es ist jetzt gut, wenn ich auch nochmal aus dem Grund wirklich alles gebe, was mir jetzt gerade möglich ist, weil hinter mir zieht es richtig zu. Und wenn ich daran denke, die Jungs, die hinter mir unterwegs sind, die werden da wahrscheinlich im Dunkeln aufgefahren und noch dazu im Regen. Also da habe ich echt noch geschaut, dass ich aus dem Grund heraus so schnell wie möglich das Hochtor erreiche und dann oben sozusagen im Tunnel mich umziehen kann, eine Regenjacke anziehen, eine Windjacke anziehen kann und dann nach dem Gegenanstieg nochmal aufs Fuschertörtl in die Abfahrt komme.
Ja, das ist gut zu wissen. Ich erinnere mich ungern an meinen ersten Glocknermann, da kommt es wieder dazu, wie penibel ich mich immer vorbereite und wie gut ich die Strecken kenne, sind wir von der Nordseite aufgefahren und ich habe gedacht, am Fuschertörl, wir sind oben. Und ich habe mich komplett angezogen, Winterjacken, Handschuhe, Hauben, war voll einpackt. Dann fährst 50 Höhenmeter runter und dann kommt nochmal 300-400 Meter Gegenanstieg. Also nicht 300-400 Meter, sondern 300-400 Höhenmeter Gegenanstieg und erst dann bist du oben. Und das hat mir einfach Das hat mich so viel gekostet, Moral, weil ich einfach da dann voll zum Schwitzen angefangen habe und komplett fertig und schon geistig schon längst oben war und dann noch einen richtig gemeinen Schirchenstieg drin gehabt habe.
Ja, und ich verfolge so eher die Strategie, dass ich oben in die Zwischenabfahrt eher einige ganz dünn anzogen. Es ist ja okay, wenn man bergab einmal richtig kalt wird, wenn es mit zum Frieren anfängt und es kommt ja dann der zweite Teil nochmal vom Anstieg. Und dort fange ich mich von der Temperatur wieder. Und wenn es dann in die lange Abfahrt richtig runtergeht, dann muss ich gut ansagen sein. So ist normalerweise der Plan. Nur jetzt beim Race und Austritt 2020 haben wir auf die letzten Meter schon den Hinweis gekriegt. Ich meine, wir haben es eh schon einigermaßen gesehen und auch die Wetterprognose. Aber ein Zuschauer hat uns wirklich gesagt, hey, auf der anderen Seite vom Tunnel, es regnet. Es ist wirklich noch 100 Meter der Wetterumschwung und die Zwischenabfahrt und dann die lange Abfahrt nach Salzburger Seiten, da regnet es einfach. Und jetzt sind wir oben quasi am Ende des Tunnels noch unterm Schutz des Tunnels stehen geblieben, Regenjacke anziehen, sonst aber nichts, und dann eben die kurze Zwischenabfahrt nochmal aufhören und dann oben am Fuschertörtl längere Pause und umsteigen auf die Thermojacke, auf die lange Hosen, auf die wasserdichten Handschuhe, auf richtig warmes Gewand und vor allem aufs andere Radl.
Heiße Diskussion, Disc Brakes oder Rim Brakes. Du bist ja Traditionalist und fährst, solange es geht, mit der Felgenbremsen.
Felgenbremsen oder Scheibenbremsen, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, wir wollen das jetzt nicht zu sehr ausbraten und durchkauen. Aber ich muss zumindest sagen, dass ich ein großer Fan der Felgenbremsen bin. Man vergisst halt oft, dass sie noch sehr, sehr viele Vorteile hat. Es wird jetzt oft sehr dargestellt, die Scheibenbremsen ist das Allerbeste, was es gibt. Und die Vorteile sind im Prinzip unendlich und es gibt keine Nachteile. Wir haben uns schon sehr oft geärgert, wenn ein Laufradl zum Wechseln ist und man zieht es dann vielleicht nicht hundertprozentig mit dem richtigen Drehmoment an oder es gibt einfach kleine Unstimmigkeiten und dann ist das neue Laufradl drinnen und die Scheiben bremst. Und so wird man einfach wahnsinnig, einfach von der Akustik, vom Wissen her, dass eine schleifende Bremse ein bisschen eine Kraft kostet. Und ich muss auch sagen, ein Zusatzgewicht bergauf mitnehmen, mit dem habe ich jetzt nicht so eine große Freude. Und auch von der Optik her, ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist jetzt auch vor kurzem umgestiegen von...
Ich bin konvertiert und du weißt, wie das ist, die Konvertiten sind dann immer die allerschlimmsten. Ich war hundertprozentig Team Felgenbremse, aber ich bin überzeugt worden. Und schuld bist du, weil in Borrego Springs hast du mich nur mit dem Scheibenbremsenradl fahren lassen.
Ja, du hast es von mir probieren dürfen. Und also es Specialized Roubaix, mit dem ich dann runtergefahren bin, mit den Scheibenbremsen, das ist dann schon wirklich ein Genuss. Also im Regen sind die Scheibenbremsen ein Wahnsinn. Du kannst mit einem Finger genug Kraft erzeugen, um wirklich gut zu bremsen. Wobei die Felgenbremsen einfach irgendwann auf die Kraft geht. Wenn du eine lange Abfahrt hast, was du viele Kilometer durchgehend bergab fährst, es tut dann irgendwann echt weh in die Finger, vor allem wenn es kalt und nass ist. Das ist der große Vorteil einfach von der Felgenbremsen. Aber ich möchte auch dazu sagen, ich habe mein ganzes Leben noch nie einen Sturz gehabt, weil das wird ja oft so dargestellt, wie die Felgenbremsen, wenn es nass ist, die greift viel zu wenig und es hat ganz ein schlechtes Bremsverhalten. Mein ganzes Leben habe ich noch keinen einzigen Sturz gehabt, weil die Bremsen zu schlecht war. Weil man fährt natürlich von Haus aus langsamer, man fährt defensiver, man bremst früher und ich fahre so einen Berg nicht obi auf volle Attacke.
Schon gar nicht im Zuge eines 2000 Kilometer Rennens, weil auf die 30 Kilometer bergab holst du das wahrscheinlich nicht aus.
Richtig. Was mir aber schon passiert ist, zweimal schon, dass ich mit der Scheibenbremsen gestürzt bin, weil ich einfach zu heftig bremst habe, weil der Gedanke liegt nahe, die Bremsen geht super, ich habe einen kurzen Bremsweg, vor allem wenn es nass ist, ist der Unterschied deutlich, aber das hilft halt nichts, wenn der Reifen wegrutscht. Ich kann nicht schneller bergab fahren mit der Scheibenbremsen als mit der Felgenbremsen. Der Bremsweg ist kürzer, aber ich kann genauso ausrutschen, wenn ich zu wild bremse. Also ich will einfach nur sagen, Hirn einschalten, vorsichtig bleiben in der Abfahrt. Man kann ein, zwei Minuten verlieren, aber ich verliere lieber ein, zwei Minuten, als ich verliere noch viel mehr.
So viel zum Thema. Wir gehen da nicht in die Tiefe, aber mein Herr, das ist immer noch ein kontroverses Thema.
Ja, es beschäftigt mich. Es tut mir leid, ich wollte es nur kurz anschneiden. Aber jetzt muss ich gleich mal nachsetzen. Ich finde es auch nicht so schön. Ich finde halt eine Felgenbremsen einfach schlanker und ästhetischer, als so einen Klotz auf der Gabel mitzuschleppen. Und es gibt halt zum Beispiel Rennen wie das Race Across America. Da brauchst du die Bremsen im ganzen Rennen genau nur für die Stopptafeln oder für die roten Ampeln und du hast keine Abfahrten. Und deswegen denke ich mir, es ist doch schon schön, wenn man beide Optionen hat. Wenn es jetzt nur mehr Scheibenbremsen geben wird in Zukunft, macht mir das sehr traurig.
Die Ausstatter hören aufmerksam zu.
Ja, die Radl sind ja großartig, aber ich mag halt beide Bremsen gern und nicht nur mehr eine haben in Zukunft.
Wir haben es jetzt mehrmals angerissen, aber noch nicht echt drüber gesprochen. Wetterumschwung. Das ist klassisch, dass am Großglockner im August, wenn das Race Around Austria drüber fährt, dort oben einen massiven Wetterumschwung gibt.
Wir haben es heuer sehr human erwischt. Wir haben geniales Wetter gehabt, die ersten beiden Tage. Es war warm, es war sogar eher heiß, aber es war jetzt nicht überdurchschnittlich. Es hat keine überdurchschnittliche Hitzewelle gehabt. Am Glockner ist es dann kühl geworden und hinter uns dann ist der Regen gekommen. Uns hat der Regen erst erwischt, wie wir unten waren. Da war dann wieder Crewwechsel, da bist du dann eingestiegen und dann hat es eigentlich durchgeschüttet bis nach Tirol und eigentlich fast bis ins Ziel. Es hat dann schon ein paar Regenunterbrechungen gegeben, aber im Prinzip ist es vom Großglockner bis ins Ziel regnerisch gewesen.
Und das waren weit über 40 Stunden noch. Das ist sehr unangenehm. Also es war heuer auch im Pacecar nicht so gemütlich, weil es so nass war und feucht die ganze Zeit.
Aber was jetzt heuer schon war, man redet natürlich immer mit den anderen Radlfahrern nach dem Rennen und alle sagen, das Wetter war wieder so brutal. Immer sagen, der Schnee am Glockner, wo er gesperrt worden ist oder wo Eis am Glockner war, auf Glatteisgefahr auf der Straße, das hat es heuer alles nicht gegeben. Es hat auch keine Hitzewelle gegeben mit 35 Grad. Es war zuerst heiß und dann war es regnerisch, aber es waren immer die Temperaturen im humanen Bereich. Es hat auch beim vielen Regen jetzt keine Kälte dabei gehabt. Es war einfach ein Sommerregen, es ist nass, es ist ungemütlich, aber es war jetzt nicht so schlimm, wie wir es schon mal gehabt haben. Das heißt, zum Radlfahren hat es eigentlich trotzdem weiterhin gut passt.
Wir wissen ja, auf nassen Straßen haben die Reifen weniger Reibung und man ist schneller. Zumindest erzählen wir dir das immer und wenn das Rennen lang genug dauert, glaubst du es auch.
Nein, ich glaube es euch nicht, aber ich denke mir immer so, der Flo erzählt immer die gleiche Geschichte, wenn es regnet, würde man einrennen, es ist ein großer Vorteil, weil die Reibung so viel weniger ist. Ich lasse ihm die Freude einfach und renne dagegen. Es stimmt, wahrscheinlich ist der Vorteil minimal vorhanden, aber ich glaube, dass er jetzt einen großen Unterschied ausmacht, ist es nicht.
Marginal Gains. Aber du hast das angesprochen, 2014 sind nur die ersten zwei Solofahrer über den Großglockner gefahren und hinter euch war er dann gesperrt, weil es Glatteis gegeben hat.
Da hat es oben geschneit, ich bin noch aus dem Tunnel vom Hochtor rausgefahren, da gibt es ja so ein Foto, das sehr oft gezeigt und abgedruckt worden ist, wo ich mir gerade noch im Fahren die Jacken zumache und die Handschuhe anziehe, die dicken Neoprenhandschuhe in den Schneeflocken drinnen. Ja, und 2016, das haben wir eher schon einmal erzählt, wo die Strecken von Haus aus gesperrt, wo nur die Angela Perrin drüber gefahren ist, weil sie die Anweisung der Rennleitung nicht verstanden hat, dass der Glockner gesperrt ist und trotzdem drüber gefahren ist.
Wer die Geschichte genauer hören will, hört sich einfach unsere vergangenen Folgen, am besten alle nochmal an.
Aber es war die erste Folge in der zweiten Staffel, wo wir quasi das Race Around Austria, die Einleitungsfolge gemacht haben.
Und 2016, das ist auch der Grund, warum es in unserer Marschtabelle nicht drinnen war, weil die zweite Hälfte 2016 war natürlich sehr schnell, aber nur bedingt vergleichbar, weil der Großglockner nicht dabei war.
Da war die Strecke wesentlich einfacher und kürzer und weniger Höhenmeter. Und da haben wir dann eine Endzeit gehabt von 3 Tagen, 12 Stunden und ein paar Minuten, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das ist eben nicht wirklich der Streckenrekord in unserem Verständnis, weil wir sagen, da war die Streckenkürze, das nehmen wir nicht her. Der Streckenrekord liegt bei 3 Tagen, 14 Stunden und 45 aus dem Jahr 2015. Lag zu dem Zeitpunkt, genau.
Bevor wir uns langsam vom Glockner verabschieden, noch ganz kurz, deine Auffahrtszeit, ungefähr 1,5 Stunden, gehen wir nicht ins Detail, weil du warst ja doch nicht am Höhepunkt deiner Kräfte, du da.
Die Konkurrenz ist ungefähr gleich geblieben, da hat sich gar nicht wirklich viel verschoben, es sind alle recht solide und circa gleich schnell auf dem Großglockner aufgefahren. Ich habe meine Wattwerte natürlich nicht mehr so bringen können wie zu Beginn, aber es war trotzdem noch die 15 Kilometer von Heiligenblut habe ich noch 213 Watt zusammengebracht. Muss aber auch dazu sagen, viel weniger geht eh nicht mehr, weil dann kriegst du schon Probleme mit der Balance und kippst in die Steinstickerl. Aber es hat mir schon auch geholfen, dass ich auch im Training vor kurzem wieder mal in Glockner gefahren bin, weil da hast du dann in deinem Kopf drinnen, es ist eh ganz cool und es ist gar nicht so schwer. Und im Rennen ist es dann nicht fürchterlich schwer, aber irgendwie hast du dann trotzdem noch die positiven Gedanken von der Trainingsfahrt und Das hat ihm auch mitgeholfen, obwohl natürlich schon die körperlichen Probleme echt wieder gekommen sind. Also jetzt nicht gravierend und nicht, dass man sagt, das ist einschränkend, aber es sind halt schon jetzt dann bald 2 Tage mit viel Höhenmeter, mit steile Kilometer. Die Knie tun immer weh, nicht so schlimm wie Jahre zuvor, aber ich habe schon gemerkt, dass es jetzt wirklich ans Eingemachte geht und dass der Großglockner nicht spurlos an mir vorübergeht.
Und im strömenden Regen auf der Salzburger Seite in Mittersil haben wir einen Crewwechsel gemacht. Die Nachtschicht hat das Erlebnis Großglockner nicht gehabt, aber du hast uns dann erzählt, wie es war.
Also bis auf deine Werte geschaut, auf. Und diese Eiersagen in der Nacht und in der Früh, die sind ein schöner Betrieb, gell? Aber sobald wieder fördern wird und bergauf geht, haut er es super hin. Und also energietechnisch und im Morgen fühle ich mich extrem gut von der Kosti und vom,
ja, auf der bleiben.
Von der Verdauung her. Der Anlauf, oder? Gibt gar nichts. Das Einzige war noch nie im Haus. Jetzt fehlt mir schon ein bisschen die Putten weg.
Ja, wollte ich gerade fragen, ob es mal so weit war.
Nein, ich sah schon aus wie ein größer Athlet. Die Fruchtgelschuhe sind immer noch drin.
Kannst du bald auf einen Alkoholiker-Porsche umsteigen? Dann kannst du auf einen Alkoholiker-Porsche umsteigen.
Ich weiß nicht mehr,
was das ist.
Was war das nochmal?
Der Busch ist aus der Rampe.
Ja, genau.
Vielleicht möchtest du ganz kurz sagen, was ein Gösser-Athlet ist.
Ich glaube, wir müssen da ein paar Sachen überhaupt übersetzen. Ein Gösser-Athlet ist jemand, der einen Gösser-Muskel sich antrainiert hat. Und das ist
Ein Bierbauch,
genau. Und derjenige ist dann unterwegs mit dem...
Na, stimmt nicht ganz. Ich habe gedacht, du hast das da gemerkt, aber das mit dem Buschenschank-Ferrari, das war was, was wir in der letzten Folge angesprochen haben. Das war so eine Geschichte, so ein kleines kognitives Training mit dir. Das haben wir dir in der Nacht davor erzählt, dass man zu so Elektroautos, für die man keinen Führerschein braucht, Buschenschank-Ferrari sagt, beziehungsweise Alkoholiker-Porsche.
Und das sind ja die Autos, die von den Gösser-Athleten gefahren werden, weil die durch viele Trinken keinen Führerschein mehr haben und deswegen auf die Autos umsteigen. Also schließt sich da nicht der Kreis.
Da schließt sich der Kreis. Und in dem Einspieler bin ich mir nicht sicher, ob du genau gewusst hast, was es ist. Dein Ja hat nicht so überzeugt geklungen. Aber es ist während des Rennens noch ein paar Mal aufgekommen und dann habe ich in den Gesprächen das Gefühl gehabt, du weißt, wovon wir reden.
Ja, und einen Tag davor hat es ja auch die lustige Geschichte gegeben, da bin ich im Burgenland oder im Niederösterreich an so einem Gefährt vorbeigefahren, habe das überholt und der Lex hat ein Video davon gemacht, da haben wir auf Facebook dann was gepostet, also da bin ich quasi an einem Alkoholiker-Porsche vorbeigefahren, das war recht ein cooler Moment, ja. Aber weniger cool waren die Momente im strömenden Regen auf dem Gerlosboss aufzufahren. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, denen hinter mir geht es jetzt gerade wahrscheinlich noch weniger gut, weil die sind jetzt da auf 2500 Meter gerade irgendwo unterwegs, kurz in der Abfahrt vom Glockner oder noch immer in der Auffahrt, im strömenden Regen, da wird es richtig kalt werden und es hat mir ein bisschen geholfen, da gerade mein innerliches Elend auf den Gerlospass auf zu ertragen.
Es ist finster waren auch gerade und für August ziemlich frisch. Und der Gerlospass ist ja auch irgendwie so blöd zum Fahren, weil man bis zum Ort, bis nach Krimmel, da steigt es ewig elendslang ein. Und wenn der Boss selber beginnt, geht es so halbwegs. Erst zwar steil, streckenweise, aber dann ist der Verkehr weg, dann hat man seine Ruhe und dann muss man halt einfach drüber treten.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wenn wir gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Ja, und vor allem ein richtig schönes Panorama tut ihm grundsätzlich. Man hat die Krimmler Wasserfälle, das ist normalerweise an einem schönen, sonnigen Tag dort ein Traum. Für uns war es jetzt wirklich so, jetzt in der Obendämmerung strömender Regen, da hat man dann keine Augen für das Ganze und ich habe mich eigentlich wirklich nur gefreut, dass ich oben bin, weil die Abfahrt, ich habe mich eigentlich gar nicht so richtig gefreut aufs Oben ankommen, weil die Abfahrt vom Gerlersboss ist ja gar nicht witzig. Da geht es sehr, sehr lang, so leicht fallend nur dahin und es ist ja halt da deswegen wieder nicht gut zu fahren, weil man da halt eher müde wird, weil man da unkonzentriert wird, weil man da richtig auskühlt, wenn man ohne Treten nur bergab holt.
Wir haben es in vorigen Folgen gehört, unser Zusatzscheinwerfer hat Probleme gemacht, beziehungsweise der Schalter, und er hat dann in der Abfahrt vom Gerlerspass ins Zillertal rein endgültig den Geist aufgeben. Und du hast es angesprochen, das ist so eine müde machende, elendslange Abfahrt, wo man viel rollt, viel Zeit zum Nachdenken hat, und wenn es dann finster auch noch ist, beziehungsweise das Fernlicht von einem Auto ist niemals so hell wie unser Zusatzscheinwerfer und das geht auch nicht so gut um die Kurven. Das war ziemliche Action und ordentlicher Stress im Pacecar. Hinterher immer hinten dranbleiben, damit du möglichst viel Licht hast. Kurven wild schneiden, damit du ein bisschen um die Kurven siehst. Und dann noch drauf schauen, dass du uns nicht einschlafst, weil es so lange dahin rollt.
Und ich war so froh, dass ich Scheibenbremsen gehabt habe auf dem Radl. Das war ein Wahnsinn. Die 200 Gramm Mehrgewicht, die habe ich so gern mit aufgenommen, weil es in der Abfahrt sich wirklich ausgeholt hat. Und da habe ich auch mit meinen Fingern, die schon ziemlich ausgekühlt und ein bisschen gefühllos waren, die Abfahrt dann gut gemeistert.
Wirklich erst ganz am Schluss, die letzten 3-4 Kilometer auf der Abfahrt, da verliert man richtig Höhenmeter. Da wird es richtig steil und da gibt es ein paar enge Serpentinen. Reicht aber gerade nicht, dass du uns wach wirst da.
Für mich eine der Passagen, wo ich jedes Jahr schon im Vorfeld ein bisschen Respekt habe oder einfach auch schon weiß, das ist ja dann das Gute, dass ich schon weiß, das wird ein Punkt sein, wo ich definitiv mir sein werde. Und da kann man sich dann ja auch schon ein bisschen drauf vorbereiten und vorher, bevor es dann in die lange Abfahrt geht, nochmal schauen, dass man wirklich munter ist und vielleicht noch mit Koffein oder Guarana etwas nachhilft und ihr wisst genau, dass es schwierig werden wird und redet mit mir. Der Funk ist eingeschalten und so schaffen wir es dann gemeinsam nach unten, wo wir dann in einen Streckenbereich kommen, wo ich eigentlich die Strecken auswendig kenne und heuer ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut habe, weil es nämlich ganz anders war.
Seit deiner letzten Solo-Teilnahme hat es nämlich eine Streckenänderung gegeben. Und die war brutal. Die hat auch im Pacecar zum Navigieren einiges abverlangt. Üblicherweise fährt man, das ist so eine fast Autobahn-Schnellstraßen, das Zillertal einfach raus. Da haben wir in den früheren Jahren aufs Zeitfahrerl gewechselt und sind bis nach Innsbruck fast am Zeitfahrer gefahren. Heuer war das sowieso kein Thema, weil du nicht fit genug, nicht motiviert genug warst für einen Zeitfahrer. Und auf einmal sind wir auf der neuen Strecke unterwegs. Da geht es rechts und links zwischen Bauernhöfen durch. Teilweise sieht man nicht, was ist Straßen, was ist Bauernhof, was ist Garagenausfahrt. Da haben wir viel zu tun gehabt.
Vor allem hat es wirklich für mich den Effekt gehabt, ich habe mir selber eingebildet, ich bin jetzt komplett daneben und ich bin in einem komplett falschen Film. Weil wenn du wo fährst, wo du warst, du bist noch nie dort gewesen, dann bist du einfach im Kopf bereit dafür, jetzt kommt etwas Neues für dich. Du bist offen für Überraschungen. Aber wenn du eine Strecke schon genau kennst und plötzlich warst du zwar, du kämpfst mit der Müdigkeit und du bist ein bisschen im Kopf einfach schräg drauf, weil du gerade kämpfst mit dir selber, aber dann siehst du Sachen, die du noch nie gesehen hast und alles ist seitenverkehrt und du siehst beleuchtete Bauernhäuser mit schönen Scheinwerfer und bunten Blumen, was du eigentlich weißt, du müsstest jetzt eine gerade Bundesstraßen sein. Du denkst dir halt selber so, bin ich jetzt irgendwie komplett im falschen Film oder fantasiere ich schon oder was ist überhaupt los? Das war für mich ganz ein schlimmer Moment, wie wir da das Zillertal verlassen haben.
Und wirklich herausfordernd zum Navigieren. 90 Grad Kurven, kurze, richtig giftige, steile Anstiege und am Ende des Zillertals, das ist jedes Jahr eine Challenge, kommt man an die Strecke, wo es links nach Innsbruck geht und rechts nach Wörgl und wenn man nur stur auf sein Navigationsgerät schaut, kann es passieren, dass man einen großen Teil der Strecke auslässt und gleich nach Wörgl abbiegt. Da muss man konzentriert sein. Wir wissen es vorher, aber das ist, wenn man da leicht übermüdet, nicht genau schaut, es ist stockfinster und dann ist man auf einer Strecke unterwegs, die man nicht kennt, von der man aber erwartet hat, dass man sie kennt und dann kommt man in dem Fall sogar so ein bisschen von hinten und dann war man uns eine Zeit lang nicht sicher, ob wir wirklich in die richtige Richtung fahren.
Ich hätte es wahrscheinlich sogar angenommen, wenn ihr mir das Angebot gemacht hättet, direkt ins Ziel zu fahren. Ich wäre nicht besser gewesen, wenn wir Tirol und Vorarlberg auslassen. Aber wie du jetzt da gerade erzählt hast, dass die Zillertal-Ausfahrt aus deiner Sicht, habe ich mir jetzt nur gedacht, vielleicht hören andere Teilnehmer zu, die das vielleicht komplett anders erlebt haben. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht jetzt so, dass irgendwer jemand übertreibt oder da die Geschichten quasi zu sehr ausschmückt, sondern es ist halt wirklich ein Unterschied, ob du das tagsüber erlebst oder in der Nacht. Und in der Nacht ist es noch mehr ein Unterschied, ob man sternenklaren Himmel hat und trockene Straßen oder so wie wir prasselnden Regen, die Straßen sind nass und reflektieren. Da wirkt alles nochmal komplett anders und vielleicht sind tagsüber kleine Hügel in der Nacht im Regen wie steile Anstiege oder umgekehrt. Also das muss man sich schon so vorstellen, dass da glaube ich jeder, der da durchfährt mit so wenig Schlaf, da das komplett anders empfindet und für uns war es halt echt, echt schwierig.
Und erst, wie wir bei den Kristallwelten waren, waren wir sicher, wir sind wieder richtig und haben uns dann ausgekannt.
Ich habe mir mal für mich so einen kleinen Schlüssel überlegt, wie so ein Ultraradrennen funktioniert oder wie man das jemandem erklären kann, der mit dem nicht wirklich was anfangen kann. Und ich denke, es ist ein Tag ist richtig Radlrennen fahren, also richtig schnelles Fahren. Ein Tag ist noch solide am Radl sitzen und vernünftig dahin fahren. Und ab dem dritten Tag geht es eigentlich nur mehr um am Radl überleben, um Krisen vermeiden, um Pausen zu vermeiden, um nicht einzuschlafen, um nicht Ernährungsprobleme zu haben, einfach nur um irgendwie am Radl sitzen vorwärts zu kommen. Und jetzt waren wir dann in dem Bereich, wo es eigentlich in der dritten Phase ist.
Im Überlebensmodus statt im Hummelmodus. Und ihr habt das in der Tagschicht mit dem Chef eigentlich, habt ihr sehr gut analysiert, was jetzt auf uns zukommt.
Also momentan ist es ja diskutiert, wie sie der Traum kommt von der Zeit her. Da sind wir ja unglaublich schnell dabei. Und sogar eine Spur schneller wie 3-4 dabei. Das hier bin ich alles perfekt funktioniert, die Leute müssen sich erinnern. Und ja, also, wenn wir für die Zeit nicht einlängern, kann das mehr nicht mehr Zeit werden. Aber es ist halt die Hälfte, also die schwierige Hälfte kommt jetzt noch im Offenklasse.
Ja, ich werde mir Rat überdrucken.
Ja, Rat überdrucken auf jeden Fall.
Zeitlich sind wir recht gut unterwegs, muss ich sagen. Da sind wir ziemlich gleich auf, 14er Zeit. Und ja, ausschauen, dass wir besser wie 14. Und das Wetter war auch besser und Reserve war es da mehr.
Ja, ich glaube, das sagt die Chance ist ja vielversprechend, aber so ist klar, dass ich mit dem Lenker, dass das Lenker von der Hand geht, das ist nicht so. Das ist ja. Am Ende der Wahrheit, ich glaube, das ist ja in den Kilometern geführt hat, seit 2014 und besser vorbereitet bin einfach. Dass mir das besser aufhört.
Die Phasen, wo es ausschaut, als würde es locker von der Hand gehen, die lassen wir jetzt auch hinter uns. Definitiv. Jetzt schaut nichts mehr leicht aus.
Anscheinend habt ihr immer so eine optimistische Art, mit mir zu reden, dass ich mir echt denke, ich muss euch jetzt glaubwürdig erklären, dass es nicht mehr so locker von der Hand geht, wie es vielleicht ausschaut. Wahrscheinlich habt ihr es eh genau gewusst, dass ich schon ein bisschen hinhalten muss. Und dass erst die schwierige Hälfte noch vor uns liegt, ist natürlich auch etwas übertrieben. Es fühlt sich so an, als hätten wir noch die schwierige Hälfte vor uns. In Wirklichkeit haben wir schon fast 2 Drittel hinter uns, aber jetzt wollen wir da nicht auf den Zahlen herumreiten. Es kommt einfach noch sehr viel auf uns zu.
Werbung.
Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.